die Presse.
Sepp, was machst du?
Ja, Sepp, was machst du? Diese Frage könnte man Sepp Schellhorn auch in Bezug auf seine neue Tätigkeit als Staatssekretär stellen. Bisher gab es da viel Negativschlagzeilen rund um Dienstwagen, Unternehmensbeteiligungen und unpassende historische Vergleiche. Von seiner eigentlichen Aufgabe, nämlich der Deregulierung und Entbürokratisierung, hört man nun erstmals etwas. Mein Name ist Christine Meierhofer und das ist, was wichtig ist, der tägliche Nachrichtenpodcast der Presse. Bei meiner Kollegin Julia Wenzel in der Innenpolitik habe ich nachgefragt, was Sepp Schellhorn da tatsächlich so macht. Ob der hemdsärmelige Unternehmer die richtige Wahl für ein Politamt war und wie der geschäftstüchtige Instagram-Koch eigentlich parteiintern so dasteht. Hallo Julia.
Hallo Christine.
Julia, er ist mit Abstand der umstrittenste Staatssekretär, den Österreich aktuell zu bieten hat. Jetzt geht's los mit Sepp Schellhorns tatsächlichen politischen Aufgaben, nämlich der Deregulierung und der Entbürokratisierung. Was genau ist da jetzt geplant?
Also er selbst würde jetzt sagen, das ist ja schon die ganze Zeit losgegangen. Ja, seit März ist er im Amt und auch dafür zuständig und hat in dieser Funktion quasi für Entbürokratisierung und Deregulierung zuständig zu sein, durchaus schon einiges gemacht. Er war zum Beispiel eben jetzt eigentlich die letzte Zeit in den Bundesländern unterwegs und hat dort bei so Art Townhall-Veranstaltungen mit industriellen Unternehmern und Wirtschaftstreibenden so Abende veranstaltet, wo er wirklich Input wollte von diesen Unternehmen, quasi Tipps und Tricks und Einblicke in den Alltag, was man alles deregulieren sollte. Das hat er jetzt quasi eigentlich die letzte Zeit gemacht. Und jetzt ist aber so, dass diese Wünsche und diese Einwürfe von den Unternehmen quasi wirklich umgesetzt werden sollen. Und er startet jetzt im August eine eigene neue Stelle für Entbürokratisierung, die in seinem Ressort angelegt sein wird und dort dann tatsächlich auch für die Allgemeinheit quasi möglich ist, dort Dinge einzumelden, wo einen auffällt, okay, da könnte man Dinge vereinfachen oder in Verwaltung reduzieren.
Kommen wir mal zur politischen Realität dieser Umsetzung. Also Sepp Schellhorn ist ja Staatssekretär im ebenfalls pink geführten Außenministerium. Jetzt hat er sich mit Wirtschaftstreibenden unterhalten, um Input zu bekommen. Wie soll er da ausgerechnet in Wirtschaftsagenten wirken und da entsprechend deregulieren?
Es ist tatsächlich nicht so banal, weil ein Staatssekretär ja eigentlich keine Ressortzuständigkeit hat oder keine Kompetenz, tatsächlich in Gesetzesvorschläge vorzubereiten und einzubringen. Jetzt ist es so, dass man, wenn man zurückschauen, kurz uns erinnern, zu den Koalitionsverhandlungen war ja auch angedacht, dass man so ein Entbürokratisierungsstaatssekretariat oder Deregulierungsstaatssekretariat im Wirtschaftsministerium ansiedelt. Da würde es natürlich vor allem mal Sinn machen. Ja, jetzt ist es halt im Außenministerium, eben aufgrund der Parteien zur Ressortzuständigkeit, ist Schellhorn jetzt quasi bei seiner Parteichefin und Außenministerin Meinl Reisinger im Ressort. Aber natürlich ist das schon einmal von also optisch einmal nicht so elegant gelöst, weil natürlich, was macht ein Staatssekretär für die Regelung im Außenministerium? So, und jetzt ist es aber so, dass er zwar logistisch oder kompetenztechnisch keine Zuständigkeit hat. Es ist aber so, dass man sich, also wenn man ihn selbst darauf anspricht und jetzt auch in der Regierung umhört, wird das so betont, dass er selbst schon mehr oder weniger diese symbolische Verantwortung hat und dass man ihm die auch zugesteht, dass er jetzt tatsächlich diese Vorschläge, die da gekommen sind, einmal intern quasi prüft und intern einmal quasi überlegt, wie könnte das in einem Gesetzesvorschlag ausschauen und dann mit diesem Input quasi zu den zuständigen Ministerien geht und denen dann quasi sagt, okay, das wäre das, was wir uns vorstellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Können wir uns irgendwie auf ein Gesetzesvorhaben einigen? Da geht es jetzt ganz konkret zum Beispiel darum, Abfallwirtschaftsgesetz, Umweltthemen. Also das ist alles im Landwirtschaftsministerium eigentlich angesiedelt. Dann geht es um die Lohnverrechnung. Das ist natürlich wieder ein Wirtschaftsthema oder im Finanzministerium. Also es sind verschiedene kleinere Aspekte, die er jetzt schon angesprochen hat, wo er jetzt tatsächlich mit konkreten Vorschlägen an die Ministerien herantritt. Und es ist schon so ein, also man hat das Gefühl, wenn man nach seiner Kompetenz fragt, dass es schon ein Einverständnis gibt in der Bundesregierung. Es gibt so jetzt vielleicht jetzt, also wirklich vom Organigramm her nicht die Zuständigkeit oder dass er diese Verantwortung haben darf, aber er hat sie und es wird ihm auch zugestanden, quasi, dass er die jetzt ausfüllen und da jetzt wirklich tätig wird.
Das klingt trotzdem nach doch vielleicht auch 10 Verhandlungen, nach Austarieren, nach vielleicht auch Diskutieren. Wir werden sehen, wie gut das funktioniert. Schellhorn muss ja in dem einen oder anderen Fall vielleicht nicht nur mit den entsprechenden Ministerien sich an den Tisch setzen, sondern auch mit den anderen Körperschaften. Also ich denke da Bund, Länder, Gemeinde. Die NEOS sind kein Fan des Föderalismus, das ist hinlänglichst bekannt. Was ist denn hier Ihr Anliegen? Was plant die Regierung?
Genau, also da muss man eh unterscheiden. Das eine ist quasi jetzt mehr dieses Klein-Klein, wirklich so kleine Gesetze, die man, Doppelgleisigkeiten, die man vielleicht in der Verwaltung irgendwo sehr schnell lösen kann. Er nennt das selber jetzt auch im Gespräch mit uns so low-hanging fruits, also die große Wirkung haben, aber nicht viel Aufwand sind. Und dann gibt es natürlich dieses den zweiten großen Bereich, wo er sich selbst auch zuständig fühlt oder wo er auch Zuständigkeit jetzt hat in dieser Bund-Länder-Gemeinde-Reform, die eben diese Reformpartnerschaft, die da jetzt geschlossen wurde, quasi auf allen drei Ebenen, wo er selbst sich auch aktiv einbringen möchte und da jetzt auch mit den Ländern, mit den Gemeinden überlegen möchte, wie man eben diese Kompetenzen neu verteilen und quasi Doppelgleisigkeiten reduzieren kann. Die Frage ist natürlich, wie gut ist jetzt auch Sepp Schellhorn quasi von seiner Persönlichkeit dafür geeignet oder beziehungsweise von seinem Habitus, von seinem Image, das ja schon sehr polternd ist, sehr polarisierend, der sicher zweifelsohne auch innerparteilich und auch da übergreifend, dass sicher dem zugetraut wird, dass er sich da stark macht für das Thema und auch quasi auch diesen NEOS-Anspruch der Modernisierung, der Effizienzsteigerung und so weiter umsetzt. Die Frage ist nur, wie geeignet ist eben dieses Image, das er selber hat, eben als ja, vom Charakter her schon eher sehr auf den Tisch hauend, dass er da jetzt auch zum Kompromissen beitragen kann oder ob es eher dazu führt, dass man eher dann sagt, ja, solange nicht Sepp Schellhorn am Tisch sitzt, ist es eh fein, aber vielleicht könnte man das auch ohne ihn lösen. Vor allem, da rede ich vor allem um die also Landeshauptleute-Ebene. Also das ist jetzt auch in der Recherche ein bisschen herausgekommen, dass er da jetzt nicht mit jedem Einzelnen schon gesprochen hat oder mit jedem Einzelnen auch ein gutes Einvernehmen hat oder eine Gesprächsbasis. Vor allem natürlich der blaue Landeshauptleute, Mario Kunasek in der Steiermark, der hat ja eigentlich aus parteipolitischen Gründen überhaupt kein Interesse daran und überhaupt keinen Grund, sich da jetzt irgendwie von Sepp Schellhorn irgendwelche Dinge vorschreiben zu lassen oder sich überhaupt in diesen Plan und diese Strategie der türkis-rot-pinken Koalition einzufügen, quasi da jetzt irgendwie Föderalismusreform zu betreiben. Also das wird noch spannend, inwiefern da auch ein eben so ein bisschen isolierter blauer Landeshauptmann sich da jetzt auch auf diese türkis-rote oder eben auch pinke, auf diese Vorstellungen tatsächlich einlassen wird. Und ich habe auch schon gehört, dass zum Beispiel der Landeshauptmann Wallner in Vorarlberg, ÖVP-Landeshauptmann, eine eigene Deregulierungsstelle jetzt im Landhaus in seinem Büro einführen wird, wo sich auch wieder die Frage stellt, naja, wenn jetzt wieder alle neuen Bundesländer eine eigene Deregulierungsstelle einführen, dann haben wir am Ende wieder mehr Verwaltung als vorher. Also da ist auch so ein bisschen schon so herauszusehen, dass ganz so, wie soll ich sagen, ganz so viele Kompetenzen hat er dann vielleicht tatsächlich nicht und ganz so ernst genommen wird er vielleicht dann tatsächlich auch nicht auf Ebene der Landesfürsten, die er ja schon in der Vergangenheit sehr oft sehr stark kritisiert hat und denen er auch ein bisschen den Kampf angesagt hat.
In den Schlagzeilen war Sepp Schellhorn nämlich in der Vergangenheit bereits zur Genüge. Also da gab es Aufsehen um seinen Dienstwagen, um etwaige Unternehmensbeteiligungen. Er hat einen wirklich extrem unpassenden Vergleich von ungehaltenen Mitreisenden im Zug mit der NS-Zeit gezogen. Also aus PR-Sicht ein wirklich denkbar schlechter Start ins Amt. Mhm. Das kann man, glaube ich, ohne Übertreibung so sagen. Aber warum regt dieser Sepp Schellhorn eigentlich so auf?
Er ist zum einen eben extrem ehrlich und also ich glaube, dass er schon ein Politikertyp ist, der einfach das so sagt, wie er sich denkt. Und das kommt, glaube ich, schon auch bei den Leuten sehr gut an. Man muss jetzt auch dazu sagen, PR-technisch, ja, ein Flop war das allemal, dieser Start. Andererseits muss man ihm auch ein bisschen helfen, dass natürlich der Boulevard oder auch die Medien generell, sehen wir selbst bei uns, das Interesse an Sepp Schellhorn ist einfach extrem groß. Die Leute wollen irgendwie Sepp Schellhorn von dem was lesen und sobald der im Titel steht, wird die Geschichte auch ganz gut gelesen. Das ist so ein bisschen ein Wechselspiel. Also da gibt es, ich will jetzt nicht sagen, dass das der PR-Skandal kein Skandal war, wurde natürlich schon auch, man kann schon auch von einer Kampagne sprechen, die da jetzt im Boulevard teilweise gegen ihn gefahren wird. Grundsätzlich ist es aber natürlich dem geschuldet, dass er sich halt auch in der eigenen Partei nicht nur Freunde gemacht hat in den letzten Jahren. Man muss sich nur kurz erinnern, bei der letzten Landtagswahl in Salzburg, wo ja eigentlich, also selbst schon, man kommt ja aus der NEOS-Partei in Salzburg, quasi offen gegen seine alte Partei gewandt hat damals und sogar eben den damaligen Landeshauptmann Hasler von der ÖVP unterstützt hat im Wahlkampf. Da gab es auf Landesparteiebene große Verwerfungen und auch im Club, also im Parlamentsclub auf Bundesebene, hat Sepp Schellhorn ja wiederholt immer wieder klar gemacht, dass er nicht mit allem einverstanden ist, was auch die Parteichefin Meinl Reisinger macht. Das wird so von beiden bis heute in Abrede gestellt, aber dass auch der Rückzug von Sepp Schellhorn aus der Bundespolitik in Corona-Zeiten, also wir erinnern uns 2021, 2022 war ja mal wirklich komplett weg aus der Politik, dass das auch damit zu tun hatte, dass es auf Parteichef-Ebene, also Parteichefinnen-Ebene und ihm nicht mehr so gepasst hat. Das ja, ist ein offenes Geheimnis, mehr oder weniger. Und auch jetzt ist es so, dass es selbst auch bei den NEOS sicher den einen oder anderen gibt, die jetzt nicht so sonderlich traurig darüber sind, dass er jetzt vielleicht ein bisschen ein PR-Problem hat. Also man ist da auch hin und wieder schon ein bisschen schadenfroh auch. Er ist halt einfach ein Original, könnte man sagen. Er lässt sich sehr wenig vorschreiben. Er lässt sich sehr wenig vielleicht auch von den eigenen Pressesprechern vorschreiben. Er sagt dann einfach oft das, was er sich denkt. Und das kann beim Wähler, bei der Wählerin sehr gut ankommen. Das kann aber natürlich im politischen Prozess und bei gerade in einer Koalition jetzt schon auch für ordentlich Wirbel und Streit sorgen.
Du hast schon die parteiinterne Situation angesprochen. Sepp Schellhorn ist ja auch Salzburger Landeschef der NEOS und ist da im Mai erst mit wirklich nur ganz knapper Mehrheit gewählt worden. Erklärt sich das auch dadurch?
Ich muss jetzt sagen, die Landespartei, also die Situation der Landespartei ist ein bisschen speziell. Also natürlich, ja, das erklärt sich schon dadurch auch eben mit dem Streit in der Vergangenheit. Also wir erinnern uns, die NEOS sind in Salzburg aus dem Landtag geflogen. Da muss jetzt eigentlich ein sehr, sehr mühsamer Prozess von ja, Basisarbeit quasi wieder stattfinden. Man muss irgendwie in die Gemeinden, man muss überhaupt irgendwie diese Strukturarbeit, diese Aufbauarbeit leisten, damit man überhaupt wieder eine Chance hat, eben bei der nächsten Landtagswahl auch wieder einzuziehen. Da hat er schon mehr oder weniger deutlich ausgeschlossen, dass er den Spitzenkandidaten machen wird. Also er stellt sich da jetzt quasi in den Dienst der Partei, der Landespartei da mitzuhelfen, weil eben aufgrund seiner Bekanntheit, aufgrund seiner ja, Popularität trotzdem auch bei den NEOS-Wählerinnen und Wählern wird er da jetzt irgendwie auch versuchen mitzuhelfen. Aber eben, also eine deutliche Mehrheit schaut komplett anders aus und das zeigt offensichtlich, dass er eben auch selbst in der eigenen Landespartei absolut nicht unumstritten ist und dass man da vielleicht schon die eine oder andere ja, Verletzung immer noch fühlt. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Schauen wir mal, wie es auch im Bund weitergeht. Und es gab ja da auch schon Stimmen, die ihm ja kein langes Überleben oder keine lange Halbwertszeit quasi zugetraut haben auf Bundesebene oder in der Regierung. Es wird natürlich davon auch abhängen.
Das finale Ankommen sozusagen in einer staatstragenden Rolle, das steht ihm also noch bevor.
Ich würde sagen, dass er schon durchaus angekommen ist. Die Frage ist nur, ja, wie viel Schellhorn eben blitzt dann immer wieder raus. Im Moment höre oder sehe ich jetzt nicht das Streitpotenzial quasi auch bei den anderen Koalitionspartnern, die jetzt sagen, der muss jetzt raus oder so. Also ich glaube schon, dass ihm das schon gelingen kann, dass er da jetzt auch staatstragend agiert.
Du wirst das jedenfalls für uns im Auge behalten. Vielen Dank, Julia.
Danke.
Und entsprechende Berichterstattung zum Nachlesen finden Sie wie immer in den Shownotes. Vielen Dank fürs Zuhören und dranbleiben. Bis zum nächsten Mal.